SWOT Inside, der Business Podcast. Reden, wirken, sehen. Wo aus Gedanken Synergien werden.
Willkommen zur heutigen Ausgabe des SWOT Inside Podcasts, der Software Allianz, wo wir uns gegenseitig ein bisschen besser kennenlernen. Und heute freue ich mich sehr, Steffen hier zu haben. Steffen Heilmann. Und ich fange an mit Steffen. Warum bist du hier? Wer bist du? Und dann lernen wir euch als Firma kennen.
Genau, ja, vielen Dank, dass ich hier seid. Ich freue mich schon drauf. Wir sind jetzt seit ein paar Monaten Mitglied bei der Software Allianz und es ist natürlich sehr gut, dass wir uns hier vorstellen können. Ich bin der Steffen, der Vorstand bei der SDA. Der volle Name ist SDA, SE Open Industry Solutions. Das schwingt schon ganz viel mit. Wir sind eine Softwareentwickler. Wir haben unseren Hauptsitz in Hamburg, sind aber eine dezentrale Organisation, sind über ganz Deutschland verteilt. Und kommen aus der Versicherungsbranche und sind dann auch hauptsächlich in der Versicherungsbranche tätig.
Das klingt spannend, das Verteilte. Warum gibt es euch denn eigentlich? Also du sagst Versicherungsbranche, Versicherung hat ja vordergründig zumindest erstmal nichts mit Software zu tun. Also was ist eure Gründungsthese? Warum gibt es euch?
Genau, also was viele, die nicht in der Branche sind, gar nicht wissen, war, dass die Versicherungsbranche eigentlich der ersten waren, die mit Digitalisierung angefangen haben. Ich glaube, die Allianz war in Deutschland die erste, die einen Großrechner im Einsatz hatten in den, 50er, 60er Jahren. Und da wurde schon ganz schön viel gemacht. Warum gibt es die SDA? Es wurde erkannt, dass es eine ganz große Lücke gibt zwischen Digitalisierungsstrategien auf der einen Seite und dem, was dann auch wirklich produktiv umgesetzt werden konnte. Namensgeber war die service-dominierte Architektur. Das ist eine Möglichkeit, wie man Software baut. Ich würde es immer kurz so erklären. Das ist ein Microservice-Ansatz mit aber noch einem Umbau. Nicht nur, wie baue ich es technisch, sondern wie baue ich es in der Organisation ein. Das war die Idee, die es damals vor 10 Jahren gab, die Gründungsgeschäftchen. Das war zu einem Zeitpunkt, wo auch das Thema Microservice und so weiter so gar nicht bekannt war. Und dann haben wir gesagt, okay, da würden wir gerne helfen. Und wir sind gerade in regulierten Branchen unterwegs, Versicherung und auch Gesundheit, da sind die Anforderungen hoch. Ne? Du hast Legacy-System, du hast Security, du hast Regulierung, du hast Stakeholder und so weiter. Und was wir machen, ist, diese Komplexität beherrschbar zu machen und bei der Digitalisierung zu helfen. Sei das entweder mitzubringen, wie man moderne Software bringt, was auch großen Konzernen teilweise schwerfällt, ist, neue Techniken einzuführen, aber in einem regulierten Umfeld. Ne? Du kannst nicht sagen, ich nehme jetzt das Neueste und alles ist mir egal, sondern ich muss die Rahmen mit berücksichtigen. Oder teilweise auch, dass wir Anbindungen nach draußen schaffen. In der Vergangenheit haben wir auch ganze Plattformen und Ökosysteme aufgebaut. Die OnPeer ist ein bekanntes Beispiel dafür. Das ist ein Mobility-Dienstleister, der mit ganz vielen Versicherungen zusammenarbeitet. Wir haben die elektronische Patientenakte zum Beispiel gemacht. Da binden wir private Krankenversicherungen an die Telematik-Infrastruktur an. Und so haben wir ganz viele Dinge gemacht und helfen der Versicherungsindustrie, nach vorne zu kommen und sich zu digitalisieren.
Und ein wesentlicher Bestandteil von all dem ist ja Sicherheit, ne, in dem, was du da sagst. Also wir arbeiten auch mit ein paar Krankenkassen zusammen und das sind die Kunden, die absolut höchsten Sicherheitsanforderungen haben. Das heißt, ihr seid darin richtig gut, Strukturen zu schaffen, die flexibel sind, die aber auch den Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Habt ihr das schon übertragen können in andere Felder, außerhalb des Ursprungsfelds?
Ja, absolut. Und es ist spannend, ist ja Security, das ist nicht was du hinten dran packen kannst, das musst du mitdenken. Also Security ist genau wie Performance, wenn du das nicht gleich mit reinbackst, kriegst du es nicht hin. Und in der Tat, was wir geschafft haben, ist auch teilweise neue Technologien so einzusetzen, dass sie trotz in regulierten Umfeldern eingesetzt werden können. Also ich erinnere mich, Diskussionen, die früher geführt wurden, hey, Cloud geht gar nicht, weil ich gar keinen Zugriff auf die Daten habe. Ja, die Antwort ist nicht, Cloud geht nicht, macht jetzt ja jeder, sondern die Frage ist, wie nutze ich es? Und teilweise haben neue Techniken oder Technologien haben dann Möglichkeiten, die teilweise sogar sicherer sind als die alten. Aber es ist natürlich wie immer so ein Trade-off. Ne? Wenn das eine sicherer ist, hast du meist dann andere Sachen, auf die du achten musst. Aber das haben wir schon an vielen Stellen mitgebracht. Und na, du hast Gesundheitsdaten gesagt, ne? Die sind natürlich sehr wichtig. Elektronische Patientenakte ist auch ein relevanter Aspekt. Und da haben wir auch viel von den neuen Methoden oder Vorgehensweisen mitgebracht. Wenn du jetzt fragst, haben wir das übertragen? Ja, im Sinne von, wir schaffen es sicher schnell, neue Dinge anzubieten. Also was wir sagen, was wir ganz gut können, ist, an alte, komplexe Systeme neue, moderne Technologien anzubinden oder zu erneuern oder diese ganzen Themen. Wobei wir bis jetzt uns hauptsächlich auf die Versicherungsbranche fokussiert haben, wobei nicht nur Versicherungen, die sind auch noch ein bisschen größer, da gibt es ja Makler und Maklerpools und da machen wir auch schon ein bisschen was damit. Wir wären aber auch offen für andere Sachen, weil ich glaube immer, wenn du es einmal verstanden hast, wie du in so einem regulierten Umfeld was Gutes baust, kannst du es ja mitnehmen, ne? Irgendwo anders.
Mhm. Gut, und das Verstehen, das passiert ja nicht in einer abstrakten Einheit namens SDA, sondern es passiert in Menschen. Und jetzt sagst du, diese Menschen sind über Deutschland verteilt. Und die, ich stelle mir vor, dass das gerade bei so komplexen Herausforderungen nicht immer ganz trivial ist, in so einem verteilten Umfeld zu agieren. Wie organisiert ihr euch? Wie sorgt ihr dafür, dass ihr euch kennt, dass ihr wisst um eure Stärken jeweils, sodass das ordentlich zusammen funktioniert?
Genau, also das hat man ja festgestellt, wenn ich ein bisschen ausholen darf zu Corona. Am Anfang haben gesagt, alle, es geht gar nicht. Irgendwann haben gesagt, wir gehen nie wieder ins Büro und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Was ich festgestellt habe, du musst es als Organisation bewusst machen. Ne? Ich kenne Organisationen, die sind de facto hybrid, die tun aber so, als ob sie eine bürobasierte Organisation wären. Und dann funktioniert es nicht. Oder auch umgekehrt, hey, wir sind eine Remote-Organisation und dann sind die 5 wichtigsten Entscheidungsträger, sitzen dann doch zusammen oder treffen sich auf die Zigarette irgendwo und dann sind halt die nicht da sind, sind halt nicht drin. Also ich glaube, man muss es schon sehr bewusst machen. Und das ist das, was wir gemacht haben. Ne? Wir haben gesagt, wir nutzen die Vorteile von Remote, ne? Dass jeder da arbeiten kann, dass wir auch Leute bekommen, die vielleicht woanders gar nicht sind. Also einer unserer sehr guten Entwickler zum Beispiel, oder viele von denen, ich sitze in Stellen, wo es halt sonst vielleicht schwieriger wäre, was zu finden. Und die sagen sich, hey, ich spare halt die Pendelei, die ganze Geschichte. Trotzdem muss man die integrieren. Also was machen wir? Wir machen alle 3 Wochen nochmal Pizza-Updates, wo wir sagen, da kommen wir alle zusammen. Es kommt der Name, ne? Pizza-Update kommt noch aus der alten Welt. Und wir wollen die Leute, ehrlich gesagt, aber auch dazu bringen, ins Büro zu kommen. Also wir haben ein cooles Büro in den tanzenden Türmen, direkt an der Reeperbahn. Und wir laden ein und sagen, okay, wenn ihr vorbeikommt, kommt dann vorbei. Und was wir auch gelernt haben, man muss Chancen für diesen Austausch schaffen. Ne? Also wenn der eine montags da ist, dann ein anderes dienstags da, der dritte ist mittwochs da, dass die Büros ihn bringen. Dann muss gucken, dass die gleichzeitig da sind. Deswegen sagen wir, wenn ihr vorbeikommen wollt, dann kommt zum Pizza-Update. Und die Leute, die aus dem Großraum Hamburg sind, die kommen dann vielleicht ein bisschen häufiger dahin. Ansonsten gucken wir aber, dass wir das virtuell machen und dass wir uns da möglichst gut austauschen. Aber auch ganz viele Tech-Talks und solche Sachen machen. Also nicht nur immer vorne vortanzen, was macht's Business, sondern dann auch mal Beispiele machen. Und was wir dann machen, wir kommen quartalsweise alle zusammen, wo wir uns auch echt die Zeit nehmen, wo wir sagen, das ist ein ganzer Tag vor Ort und in Hamburg. Ne? Und das investieren wir auch schon Zeit, ne? Weil die Leute aus Berlin oder München vor allem, die brauchen dann einen halben Tag oder einen Tag zum Anreisen. Das heißt, wir sagen, einen Tag reist ihr an, den ganzen Tag sind wir zusammen mit genug Zeit für Kaffee trinken, Mittagessen, Bier trinken abends, dass man sich austauschen kann. Und dann nehmen wir auch bewusst uns die Zeit für so Kennenlernen-Themen zu machen. Wir haben da schon einen Hackathon mal gemacht, so einen halben Tag, wo wir in kleinen Gruppen zusammen waren. Bei der Weihnachtsfeier haben wir dann Eisstockschießen gemacht und sowas. Und das musst du schon noch machen, dass du in den Austausch gehst und dann haben wir natürlich auch Slack ganz gut im Einsatz, wo wir sagen, okay, lass uns einfach gucken, dass wir auch über Slack die Sachen machen. Und letztes Jahr haben wir dann mal 2, 3 so ein Off-Topic-Channel dann gegründet, wo wir gesagt hatten, hey, es gibt auch solche Sachen, dass du einfach diesen Watercooler-Effekt da hinbekommst. Das ist aber eine Sache, da musst du dran sein. Ne? Also Kommunikation und Kultur und sowas, das passiert nicht nebenbei. Das ist schwierig und du musst es halt bewusst machen. Und ich denke, da kann man sicherlich noch besser werden, da kann man sicherlich noch einiges lernen. Aber ich glaube, dass wir es eigentlich schon ganz gut hinkriegen. Wir machen auch regelmäßig, machen wir Pulse-Checks, dass wir feststellen, wie das Befinden von den Mitarbeitern gerade ist und auch, wo wir gerade sind. Und es ist auch spannend, wenn du dann feststellst, was sich dann bewegt, aber was auch auf welcher Stelle noch ist. Also beim letzten Mal war ich ganz zufrieden, weil das Thema Vision und Zielsetzung und so hat sich deutlich verbessert. Ich habe kurz mal auf die Schulter geklopft und dann habe ich aber festgestellt, das ist immer noch der schlechteste Wert, den wir hatten. Wo ich gesagt habe, okay, Richtung stimmt, aber müssen trotzdem noch mehr machen.
Wow, jetzt hast du Vision gesagt, da schließe ich gleich dran an die Frage, was ist das denn bei euch? Aber vorher möchte ich gerne das Thema des verteilten Arbeitens noch ein kleines bisschen vertiefen. Und zwar mit der Frage nach Vorbildern. Ich habe 2007 mal den Gründer von MySQL kennengelernt. Der hat mir erklärt, wie die das so gemacht haben oder machen. Das waren 250 Leute auf dem Planeten verteilt, wo jeder bei Einstellung ein paar tausend Dollar bekommen hat, um seinen Arbeitsplatz einzurichten. Und keiner gefragt hat, was er damit tut. Wenn er schon einen eingerichteten Arbeitsplatz hatte, dann hat er halt einen kleinen Bonus oder viel Schokolade. Und genau, aber was für Vorbilder habt ihr, auf denen ihr eure Struktur aufbaut?
Ja.
Oder habt ihr das alles selber entwickelt?
Nee, auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, eher gelebte Praxis. Also was einem heute keiner glaubt, aber ich hatte mich 2018 schon mit dem Thema verteilte Organisation, war damals noch ein ganz anderes Setting, schon auseinandergesetzt. Also ich war die letzten 8 Jahre, bevor ich bei der SDA angefangen habe, war ich CTO in verschiedenen Startups. Und da hatten wir aus ganz anderen Gründen verteilte Teams, weil wir nämlich gar nicht genug Entwickler lokal bekommen konnten. Die einen Firmen haben dann die Leute eingeflogen, die anderen haben gesagt, okay, baue mir irgendwie meinen Remote Hub auf. Und da waren wir schon in einem ähnlichen Setting. Also ich hatte dann auch in Madrid hatte ich mal ein paar Teams sitzen, in der Ukraine hatte ich irgendwo mal ein paar Teams sitzen, sowas. Da hat man schon viel gelernt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und hatte dann, ehrlich gesagt, als die Pandemie dann anfing, habe ich mich gerade in meinem CTO-Netzwerk sehr stark ausgetauscht darüber, was man machen kann. Weil, logischerweise die IT relativ vorne mit dabei war und dann hatten wir ganz viele Diskussionen und da würde ich sagen, da haben wir schon viel gelernt. Gibt es ein paar Grundannahmen, die eigentlich ganz gut sind. Ich finde, Tobias Lüttke, der Gründer von Shopify, finde ich eigentlich ganz spannend. Der hat einen Artikel geschrieben, der bei mir hängen geblieben ist, da geht es um Trust Battery. Und er hat gesagt, zwischen zwei Personen gibt es immer so eine Trust Battery und mit jeder Interaktion machst du die voll oder leert sie sich halt. Und er hat gesagt, wenn du mit einer Person essen gehst, Kaffee trinken gehst, physisch zusammen bist und auch so ein bisschen außenrum, dann füllst du die Batterie auf. Und er hatte gesagt, man muss sich gar nicht dauernd und jede Woche sehen, das brauchst du gar nicht. Du musst aber diese Anreize haben oder diese Punkte haben, wo du zusammenkommst, wo die Batterie auffüllen kannst. Und auch wenn du dich dann ein paar Wochen oder Monate nur virtuell siehst, dann hält dich das immer noch, dann hält sich das an. Das ist einer der Gründe, weswegen ich, als ich dann bei der SDA angefangen habe, gesagt habe, wie gestalten wir das Ganze denn? Gesagt, ich möchte gerne, dass wir einmal im Quartal zusammenkommen. Weil wir haben ja noch die zusätzliche Komplexität. Es ist ja nicht nur so, dass wir eine verteilte Organisation sind, wo dann jeder arbeitet, sondern wir sind eine verteilte Organisation, die Projekte für Kunden macht. Das heißt, die Leute sind auch ganz tief beim Kunden nochmal mit drin. Also ich habe quasi zweimal das Problem, wie kriege ich die zusammen? Und dann habe ich gesagt, wir müssen zusammenkommen. Und wenn wir zusammenkommen, müssen wir auch über die gemeinsamen Themen reden. Und dann muss genug Zeit sein, dass man abends auch mal neben jemandem sitzt und sagt, hey, wer bist du denn eigentlich? Was machst du denn eigentlich? Und feststellt, hey, das ist ja alles ganz cool. Und ich glaube, da haben wir schon einiges uns mitgenommen, würde ich mal sagen.
Das klingt für mich, dass durch die Verteiltheit ihr einen bewussteren Umgang gefunden habt, um miteinander umzugehen und euch möglicherweise dadurch sogar besser kennenlernt, als wenn ihr jeden Tag im gleichen Raum sitzen würdet und das für gegeben annehmt, dass man sich ja dann irgendwie kennt.
Ich glaube, das ist ja immer so, ne? Wenn du auf einen Fokus legst, dann ist es mal teilweise besser, auch wenn du schwierige Anfangsvoraussetzungen hast, als wenn du dir keine Gedanken drüber machst.
Und es ist auch so wie bei der Software, ne, wo du sagst, du musst es tief einbacken, wenn du Sicherheit oder Performance oder sowas möchtest. Wenn du Verteiltheit auch mit dem Kunden haben möchtest, dann ist es natürlich einfacher, das von vornherein ins System einzubacken, weil dann die Kultur von vornherein stimmt. Du hast eben Vision gesagt. Das ist immer gefährlich, wenn man dieses Wort für mich benutzt, weil dann werde ich sehr neugierig. Was heißt das für euch und wieso messt ihr das?
Also, wo wir es gemessen haben, war zunächst mal, wir hatten vor, ich glaube vor 2 Jahren oder vielleicht war es schon, bevor ich angefangen habe, gesagt, wir wollen regelmäßig gucken, wie ist der Zufriedenheitsstand der Mitarbeiter. Jetzt kannst du 5000 Möglichkeiten machen, wie du so diese Frage stellst. Es gibt ja auch dann teilweise, wenn 90 Fragen rotieren alle 3 Wochen oder sowas. Also kann man machen. Meine Erfahrung ist, da tritt viel zu viel Müdigkeit ein. Und wir haben deswegen das beschränkt auf, ich glaube, 6 Fragen sind es in Summe, wo wir gesagt haben, wir verschiedene Aspekte. Und die Frage Richtung Vision geht einfach dahin, verstehe ich, was die Organisation macht und in welche Richtung geht die. Jetzt können wir lange diskutieren, was ist Vision, was ist Mission, was ist sonst irgendwie was. Mir ging es einfach, also darum geht es eigentlich nur darum, haben wir ein Gefühl, in welche Richtung wir uns bewegen und was wir machen, weil die Leute, ne, was willst du machen? Du willst mit einem coolen Team an coolen Themen arbeiten und du willst ein Gefühl haben, wo ist das große Ganze und in welche Richtung bewegen wir uns, wenn ich das mal so ein bisschen angucken kann. Und das geht so ein bisschen auf das Thema drauf. Ansonsten die Vision. Das Problem ist, die Visionen sind alle entweder so abstrakt, ne? Weltfriede herstellen, oder sie sind zu, naja, morgen muss halt noch Geld reinkommen, dass wir weiter existieren. Das sind zu banal, würde ich sagen. Deswegen würde ich da gar nicht zu viel drauf abheben. Ich würde immer sagen, eine Vision hat so ein bisschen was damit zu tun, warum gibt es uns eigentlich? Ne? Warum soll es eigentlich eine Organisation geben? Und was würde passieren, wenn es euch nicht gibt. Und da würde ich wieder zu dem Thema zurückkommen, als was verstehen wir uns? Ne? Also wir sehen uns als Umsetzungs- und Architekturpartner und nicht nur eine klassische Beratung, wo wir einfach sagen, hey, wir wollen der Versicherungsbranche hauptsächlich, also unseren Kunden, helfen, nach vorne zu kommen. Wir sehen uns als Teil von drinnen, das mithelfen. Ne? Das ist so ganz viel. Also einer meiner coolsten Ereignisse oder Feedbacks, die ich hatte, war, wir haben so ein kleines Teilprojekt übernommen, im größeren Ganzen haben wir es gemacht. Und einer unserer Entwickler hatte dann halt festgestellt, hey, die Deployment Pipeline, das kann man doch alles irgendwie besser machen. Und dann ist es nicht, hey, wir laufen los und wir kennen es besser und alles toll und sonst was, sondern dann hat er sich halt hingesetzt und für seinen Teilbereich ist halt besser gemacht. Dann saß der virtuell jetzt, ne, der Entwickler nebendran vom Kunden, hat dann drauf und gesagt, aber wieso geht es bei dir denn viel schneller? Ja, so und so. Dann hat er das dem beigebracht, gesagt, ah, mach mal, das Ende vom Lied war, nicht nur das Team, in dem die waren, sondern das Nachbarteam vom Kunden hat es auch gemacht. Und damit haben wir die ganze Organisation nach vorne gebracht. Und zwar nicht von oben und außen aufoktroyiert oder sonst was, sondern dadurch, dass wir es einfach wissen und rüberbringen, ne, im Doing Sense. Und das ist was ich ganz wichtig finde, dass wir nicht die sind, die von außen drauf kommen, PowerPoint-Schlacht und wir kennen es besser und von oben wird es reingedrückt und ihr macht was, sondern eher, hey, wir kommen rein. Und du hast halt gute Leute, die da mitdenken. Und wenn wir gehen, liefern wir nicht nur das ab, für weswegen wir geholt wurden, sondern hinterher ist alles so ein bisschen besser. So, wie war das? Boy Scout-Regel heißt die, glaube ich, im Englischen, dass man die Sachen besser hinterlässt, als man sie vorgefunden hat. Das kenne ich vom Code her, aber ich denke ganz viel in Organisationen. Das heißt, also, wenn wir eine Organisation verlassen, dass die besser ist als vorher.
Boy Scout-Regel gefällt mir. Hatte ich noch nicht gehört. Aber ja, kann ich verstehen. Also es geht um tiefe Kernwerte und natürlich auch eine gewisse Direktionalität der Unternehmung und die Frage, kommt das durch zu jedem Einzelnen? Wie viel seid ihr
Das
ungefähr?
sind
Wie viel? Nochmal bitte.
40.
40, okay. Du hast jetzt gerade gesagt, im Doing sein und Dinge umsetzen. Was ist denn so euer Werkzeugkasten, euer Stack, mit dem ihr Dinge tut gerne?
Genau. Also wir sind spannenderweise an dieser Schnittstelle. Ich rede über ganz viele Schnittstellensachen. Auf der einen Seite haben wir gewachsene geschäftskritische Systeme, ne? Teilweise Hosts, Mainframes und sonstige Sachen. Und auf der anderen Seite bringen wir die moderne Technik da rein, ne? Cloud, Plattformen, KI-Technologien und sowas. Und das ist eigentlich genau den Punkt, den wir reinbringen. Machen das Ganze, ne? Cloud-native, wir sind logisch modular und serviceorientiert unterwegs, ne? Service-dominierte Architektur. Natürlich denken wir in Services, logischerweise. Wenn du jetzt aber nicht nach Tools und sowas fragst, ne, es geht nicht darum, hey, hier ist das neueste, coolste Tool, das musst du jetzt einführen. Ne? Ganz häufig geht es darum, wann nutzt du das Tool denn nicht? Also das auch zu sagen. Und was muss ich denn machen, um es erweiterbar zu machen? Also eine der Stärken, die wir auch haben, wenn wir was bauen, kommt auch von unserer Historie, die service-dominierte Architektur. ist nämlich eine Möglichkeit, wie ich in einem gewachsenen System was Neues anbauen kann und das über die Zeit erweitern kann. Man hat ja sonst meistens das Problem, ich habe ein großes Ding und dann will ich was bauen und dann, oh, jetzt brauchst du erstmal 3 Jahre und dann baust du alles um und dann kommt die Big Bang Migration, danach ist die Welt gut. Und wir haben alle gelernt, ne, Big Bang Migration geht immer schief. Und du weißt ja meistens noch gar nicht, was der dritte Schritt ist, ne? Agil, inkrementell und sowas, weißt du alles. Und mit der service-dominierten Architektur in unserem Ansatz sagen wir, hey, nee, wir wissen es alles noch gar nicht. Wir haben eine Architektur, die flexibel genug ist, auch ein Vorgehensmodell, das flexibel genug ist. Du wirst es heute, okay, wir gucken, dass du in 4 bis 6, 8 Wochen live hast, dass du testen kannst, Wert generieren und dann weißt du, ob du mehr machst. Und wenn es gut ist, machst du mehr und wenn es nicht gut ist, auch gut. Oder wenn sich zwischendrin der Firmenfokus ändert, was ja sein kann, was ja legitim ist, dann bist du trotzdem an einer Stelle, dass es so gut ist, dass du dann nicht irgendwie zu viel vorab investierst oder dann irgendwas hast, wo du sagen kannst, das kann ich eigentlich nur wegwerfen, weil es halt nicht stabil ist. Das ist das, was wir eigentlich mitbringen. Und dann ist es, das sagt der Name auch, ne? Open Industry Solutions, also dieser offene Anteil, dass wir uns ganz viel Open Source angucken und sagen können, an welcher Stelle kann man denn Open Source verwenden, weil wir entweder was draufsetzen können oder die als Basis nutzen, um möglichst viel das Login zu vermeiden. Wir haben auch 1, 2 Open-Source-Lösungen, die wir selber betreiben oder die wir voranbringen, wo wir halt in der Vergangenheit was gebaut haben und gesagt haben, nee, das können wir doch alle davon profitieren, wenn wir das als Open-Source zur Verfügung stellen.
Also wenn ich richtig verstehe, dann sagt ihr, habt ein solides Fundament, das bestimmt zum Teil technologisch gedacht ist, aber vor allem eine Architektur, ein Architekturfundament. Und dann versucht ihr, möglichst wenig da drauf zu bauen. Also stellt euch die Frage, was kann man weglassen? Ja, was ja immer eine sehr, sehr schwierige Frage ist. Eine der wirklich schwierigsten für mich, in allen Kontexten. Ich musste da, als du es erzählt hast, an Prince denken, der immer seine Songs ganz groß aufgeladen hat und dann Sachen rausgenommen hat, bis der Song genau so war, wie er sich das vorgestellt hat. Und das ist natürlich immer mehr Arbeit, als es einfach drin zu lassen. Schafft ihr das, das auch auf den Kunden zu übertragen? Weil wir erleben immer, dass Leute in das zusätzliche Aufbauen, in das hier können wir noch was anflaschen, das hier können wir noch was anflaschen, fallen und weniger im Gesamtsystem denken und die Frage denken, was ist denn für die Organisation wirklich gut, wirklich besser? Und das erfordert eine schwierige, große systemische Integration, die nicht jeder kann. Ne? Also wie kriegt ihr das bei euren Leuten hin und wie kriegt ihr das auch dann in den Kunden vermittelt?
Also die typische Beraterantwort, es hängt davon ab. Aber ohne jetzt rauszugehen.
Klar, aber bist du ja nicht.
Ich glaube, der Spannendste ist, also zum einen ist es so, du bist trotzdem immer noch Dienstleister. Ne? Ich sage immer, ich kann reingehen, ich kann eine gute Meinung haben, die soll ich diskutieren. Der Kunde kennt sein Geschäft besser als ich. Und das ist so ein Kernglaubenssatz, mit dem wir reingehen. Weil wenn ich zum Versicherer gehe und sage, ich weiß besser, wie Versicherung geht als du, dann guckt er mich an und sagt, du hast ja gar keine Ahnung. Ich kann dir 5 Beispiele geben, wo du nicht weißt, was es ist. Jetzt sage ich, das ist nicht mein Thema, sonst wären wir eine Versicherungsfirma. Das würde ich mal mitgeben. Was ich aber feststelle, ist, und das macht für mich so ein bisschen Mastery aus, ne? Wenn du gut bist, gibt doch dieses Zitat, ne, der sagt, perfekt ist es dann nicht mehr dann, wenn du nichts mehr dazufügen kannst oder wenn du nichts mehr wegnehmen kannst. Und für mich macht das Mastery aus, also wenn jemand echt gut ist, sowohl als Entwickler als Architekt oder sonst was, wenn er einfach sagen kann, wie kann ich es denn reduzieren, wie kann ich die Komplexität rausnehmen? Und das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir versuchen an allen Stellen mitzunehmen. Ich stelle fest, also wenn ich jetzt mal mit irgendwie IT-Vorständen oder sowas über die Themen rede, dann verstehen die das. Ne? Also ich hatte früher auch zu meinen CTO-Zeiten, habe ich immer gesagt, wenn ich als IT gut bin, dann ist meine IT-Komplexität nur leicht über der Komplexität des Geschäfts. Ich kann nicht drunter sein, weil sonst kann ich nicht alles abbicken. Aber wenn ich drüber bin, dann brauche ich zu lange, habe zu viel Kosten und sowas, um da möglichst nah ranzukommen. Dann musst du die guten Diskussionen führen. Was ich auch festgestellt habe, wenn du flexibel Dinge bauen kannst, dann hilft dir das mit wenig Komplexität. Weil Komplexität ist dazu, ich habe hier was gebaut und da was, dann muss ich noch was anderes dran denken. Ich kann es nicht umbauen, es ist sehr schwierig, zu passen, so unflexibel, und dann baut sich über Zeit die Komplexität auf. Und du musst es deswegen, wie wir es vorhin schon mal hatten, direkt früh mitdenken. Und das, die Erwartung, die ich an meine sehr erfahrenen Entwickler habe, die das dann auch sehen, sagen, ja, so kannst du es machen, dann ist es halt doof oder wir machen es anders. Oder halt auch Diskussionen, die wir mit dem Kunden führen. Kommen wir damit immer durch? Teilweise sagt der Kunde, ja, schön, gut, aber ich will jetzt genau diesen Block, und dann bauen wir diesen Block natürlich auch gerne. Aber ich glaube, wenn du mit denen einfach redest und sagst, guck mal, ich verstehe, wo deine Business-Notwendigkeit her ist. Ne, das ist mir der Punkt. Ich kann dir nicht sagen, ob du die Business-Notwendigkeit brauchst oder nicht brauchst. Die ist gegeben. Ich liefere dir eine Lösung, wie du da hinkommst, nicht? Wie der Weg zu uns besser ist. Und dann kommst du ganz gut auch in diese Rolle dieses Trusted Advisors, dass die zuhören und sagen, ah, eigentlich hast du recht, lass uns nochmal gucken. Wichtig an dem Punkt ist halt auch immer, ne? Du musst, die werden alle fragen, okay, Weg A kostet mich so viel, was kostet mich Weg B? Und wenn Weg B nicht direkt günstiger ist, dann ist halt die Diskussion schwierig. Wissen wir auch, ne? Also warum soll ich jetzt mehr zahlen, wenn ich es auch für weniger kriege?
Aber ihr setzt eure Schnittkante in dem Beratungsaspekt, also letzten Endes bei Businessprozessen. Ihr sagt, die stellen wir nicht in Frage, da gehen wir gar nicht ran, sondern die erklärt ihr uns. Und dann gucken wir, dass wir die bestmögliche Lösung dafür euch anbieten.
Genau.
Du hast eben noch was gesagt, was, glaube ich, nicht jedem eindeutig klar ist, weil wenn du aus der rein wirtschaftlichen Sicht guckst, dann sagen viele Leute, ein proprietärer Login ist doch eigentlich etwas, was ich mir wünsche, weil dann kann der Kunde nie wieder weggehen. Und du hast jetzt genau das Gegenteil gesagt. Ich kann das sehr gut verstehen, aber erklär doch mal eure Logik dahinter. Warum findet ihr das richtig, Logins wegzulassen?
Das ist unser Selbstverständnis, das wir sehen, ne? Wir wollen Mehrwert liefern. Also du sollst nicht nur bei uns sein, weil gezwungen wirst oder sein musst oder nicht rauskommst oder sonst irgendwas. Das so ein bisschen hat zugegebenermaßen auch mit unserer, sicherlich mit unserer Schöpfungsgeschichte und mit unserer DNA zu tun. Also service-dominierte Architektur, hatte ich ja schon mal gesagt. Umgekehrt, unsere Investoren beziehungsweise Gesellschafter sind großen Versicherungen, eine Signal Iduna, eine DBK, eine Hook, eine Allianz, eine MSG. Und die haben auch explizit gesagt, hey, guckt mal, dass ihr alle voranbringt, dass ihr sagt, wir werden alle besser. Ne? Also wenn die, also gerade die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, drei davon sind ja Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, wo ja die Kunden auch Eigentümer sind, wenn die Prozesse schlanker sind, haben alle was davon. Und das ist so ein bisschen mit drin. Wenn wir es günstiger, besser machen können, dann hilft es allen. Und ganz ehrlich, in der heutigen Zeit, ich meine, es nutzt ja sowieso jeder irgendwie Open Source unten. Du nutzt dann oben drauf, machst du dann irgendwas, und dann kannst du halt fragen, okay, an wo ist denn meine Secret Source, die ich dann einbaue? Und wie kann ich ein tragfähiges Geschäftsmodell bauen? Ne? Und ein Geschäftsmodell, das darauf basiert, dass der Kunde nur nicht geht, weil er nicht wegkommt, ist halt langfristig nicht tragbar. Bin ich der Meinung.
Ja, sehe ich genauso. Jetzt ist es ja so, ich kenne das jedenfalls aus meinem Team, dass die Entwickler ständig sich weiterentwickeln und deshalb auf der Suche sind nach spannenden Sachen. Also immer wieder das Gleiche zu bauen und so ist auf Dauer langweilig. Was sind denn so Challenges, die ihr besonders spannend findet, die euch so wach und am Ball halten, nach denen ihr sucht, auf die ihr Bock habt?
Genau. Ja, passt ja. Ne? Also ich gehe mal wieder zurück. Ich hatte das Buch von Daniel Pinker ist der, glaube ich, gelesen, Drive, der so ein bisschen popularisiert hat, ne? Was macht die Leute glücklich? Autonomy, Mastery und Purpose. Und das Mastery ist ja, hey, ich will was machen, wo ich jeden Tag irgendwas Neues mache und jeden Tag ein bisschen besser werde. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich bin ja der intrinsischen Überzeugung, ein guter Entwickler ist. Also man ist ein guter Entwickler, weil man immer denkt, okay, was kann ich denn noch Neues lernen und sowas. Das sind schon die Dinge, die wir machen wollen. Was wir spannend finden, sind Sachen, wo wir sagen, okay, hier ist ein komplexes System, ne? Das ist schon existiert. Wie können wir das helfen, an moderne Techniken, entweder das System abzulösen, Monolithen mittels Strangler-Fig-Pattern auszusetzen? Wie kann ich Mainframe anbinden an eine KI-Lösung, um jetzt mal zwei Enden des Spektrums mir anzugucken? Und was kann ich damit bauen? Und das ist das, was uns eigentlich so ein bisschen umtreibt, dass wir sagen, wie können wir bei diesem ganzen Digitalisierungsaspekt helfen? Und das ist eigentlich spannend, weil wir neue Techniken verwenden. Jetzt vielleicht nicht das ganz, ganz Neueste, die Edge, sondern halt an der Stelle, wo wir sagen, okay, es muss halt hinten was rauskommen, das in einem robusten Umfeld liefern muss. Wir hatten vorhin gesagt, hey, Versicherungsbranche, da sind ganz viele Prozesse, sind schon seit Jahren durchautomatisiert. Die müssen halt funktionieren. Ne? Die sind dunkel verarbeitet und das muss halt klappen. Da kannst du nicht sagen, oh, geht jetzt mal nicht, sondern dann hast du gleich ein riesiges Problem mit irgendwie Bearbeitungsrückständen und solchen Sachen. Das muss dann schon klappen. Aber unser Job ist schon, diese neuen Techniken zu machen. Und das finden unsere Entwickler dann auch spannend, zu sagen, hey, cool, ich habe hier neue Techniken, mit denen ich mich auseinandersetzen kann. Ich muss sie ja verstehen. Und dann kann ich helfen, wie die auch eingesetzt und umgesetzt werden und sowas. Und da machen wir dann sogar auch Schulung. Ne? Jetzt wieder der Ansatz, ich habe einen erfahrenen Entwickler, der nicht von außen kommt, ich mache jetzt mal ein Kafka-Training, sondern der halt drin sitzt und sagt, hey Leute, ihr wisst ja gar nicht, wie man Kafka-Event-basiert Streaming richtig nutzt. Warum solltet ihr denn? Die Leute, die da sitzen, haben halt die letzten x Jahre mit Datenbanken gearbeitet und eventbasiertes Streaming ist keine Datenbank. Du musst halt nachdenken, du brauchst halt mal jemanden, der es dir erklärt. Und dann setzen wir uns halt mal hin und sagen, ja, eigentlich ist so ein Auftrag ist was anderes, aber wir sehen, dass wir das brauchen. Wir setzen uns hin und wir bringen uns das bei. Und meine Erfahrung ist auch, ganz viele der erfahrenen Entwickler geben ihr Wissen gern weiter. In unterschiedlichen Arten. Ne? Viele würden never ever auf der Bühne stehen wollen, das ist auch gut. Aber in so einem One-on-One-Sitting oder sonst was, da mal zu zeigen, wie es geht. Also so viele erlebt, die dann wirklich total glücklich waren. Sagen, hey, guck mal, ich habe dem jetzt beigebracht und jetzt kann der das. Und das ist dann auch immer spannend. Und vor allem, wenn man sagt ja, wie war es, see one, do one, teach one. Also wenn du was Neues lernst, einmal zugucken, einmal tun, einmal weiterbringen. Und es hilft denen dann teilweise auch. Also das hatte ich in der Vergangenheit, habe ich es mal direkt erkannt. Da haben wir so eine Coding-Dojo gemacht, das gefragt, Teams zusammenbringen. Das war zu Corona-Zeiten, Hochzeiten. Da war die Organisation war im Lockdown, also ganze Welt war im Lockdown, aber die Organisation auch. Das heißt, wir haben auch nur zeitweise gearbeitet und gesagt, was können wir denn machen? Und dann haben wir so eine Coding-Dojo gemacht, wo jeder, der wollte, mitmachen konnte und einfach so leichte Übungen machen konnte. Und einer meiner besten Entwickler, den ich hatte, der war da mit dabei. Und dann habe ich ihn mal gefragt, hey, machst du das eigentlich nur, um den Rest so zu bespaßen, so in der Richtung, oder machst du das? Und er hat gesagt, hey, das ist super. Also zum einen kann ich es mir beibringen, ich kann auch mal erklären, aber ich lerne so viel und ich lerne am meisten, wenn der Junior, wenn der die Fragen stellt, da muss ich immer nachdenken, weil das sind die spannenden Dinge, die mir gar nicht gekommen sind. Und das sehe ich ganz viel. Ne? Und ich glaube, das ist einfach, was Leute begeistert, die was können, die sagen, hey, ich kann es, ich will es auch weitergeben.
Okay, also die Challenge ist der Spagat und die Lösung ist dann die Integration auf Wegen, die vielleicht noch nicht erprobt sind. Und den Erfolg merkt ihr daran, dass ihr in der Lage seid, das tatsächlich auch weiterzugeben und zu nutzen. Klingt das sinnvoll zusammengefasst? Oder,
Genau, also ich würde jetzt natürlich noch sagen, das ist jetzt eher aus einer Entwicklersicht gesprochen, als Organisation, was uns umtreibt, ist, ne, wo kann man denn einen konkreten Mehrwert liefern? Ne? Also wenn wir weggehen und sagen, hier läuft was. Also elektronische Patientenakte ist so ein Ding, ne? Also für die privaten Kranken. Also gesetzlich ist es ja ausgerollt, für die Privaten ist es noch nicht ausgerollt. Wir waren da einer der Ersten, die mitgeholfen haben, an die Telematikinfrastruktur das anzubinden, dass die Firmen die elektronische Patientenakte anbieten können. Und das ist was uns schon umtreibt. Wir sagen, hey, guck mal, da kommt hinten ein Business-Nutzen aus. Nicht nur Bits und Bytes, die von rechts nach links gehen, sondern einen wichtigen Mehrwert zu liefern. Weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass man schon versteht, was man macht. Oder ein Projekt, das wir letztes Jahr gemacht hatten, da hatte eine Versicherung gesagt, hey, wir werden jetzt gerne über Bankkanal ein zusätzliches Produkt anbieten, das wir nicht hatten, wo dann hinterher was rauskam, wenn zwei Firmen miteinander arbeiten können, kommt doch sogar relativ groß durch die Presse, muss ich sagen, leider ohne unseren Namen, aber wir haben uns im Hintergrund gefreut. Das war cool, weil dann hinten was rauskam und sagte, hey, cool, ohne unsere Mithilfe und Mitwirkung hätte das nicht geklappt und auch schon gar nicht in dem Zeitraster, ne?
Okay, also der Spagat, den hast du jetzt gerade erweitert auf wirklich wirksame Projekte in der Welt, also die Krankenakte zum Beispiel. Das heißt, also ihr wollt auch einen Effekt in der Welt haben, höre ich da raus. Was wünscht ihr euch denn von der? Was für Wünsche habt ihr an die Welt? Du hattest bei Vision, hast du mal von Weltkriegen gesprochen. Das kann eine Sache sein, die man sich wünscht. Aber was sind sonst noch so Dinge, die ihr euch wünscht von der Welt?
Also was ich mir wünschen würde, wenn ich mir das angucke, ist so eher, sagen, nachhaltigen, also Fokus eher auf nachhaltige Entscheidungen. Ich habe den Eindruck, dass teilweise noch viel Toolhopping betrieben wird und dann wird irgendwas gemacht und dann wird es irgendwie halb liegen gelassen. Also da einfach noch ein bisschen mehr sagen, okay, wie machen wir es denn? Und vielleicht auch Ehrlichkeit darüber, was realistisch ist, auch so, ne, Zeiträume oder sowas. Also sowohl technisch als auch organisatorisch oder auch einfach zeitlich. Ne? Ja, in 4 Wochen nehmen wir das live. Und du weißt, es dauert halt schon 3 Wochen, 3 Monate, bis du den Prozess hast, um mal das Projekt zu starten oder sonstige Sachen. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und auch, dass man zum einen sich noch mehr Gedanken über Architektur und Betrieb macht. Nicht nur, ich baue mal schnell was, sondern wie baue ich es dann auch ein? Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, einfach mal machen. Also, aber ne, das Businessproblem muss klar sein, ne? Nicht einfach nur Technik hinstellen, ist geil. Nee, sondern da einfach sagen, okay, wie können wir denn ein kleines Ding machen? Lass mal hinsetzen, nicht lange diskutieren. Also bevor wir jetzt 3 Monate überlegen, ob wir ein 2-Millionen-Projekt machen, würde ich immer sagen, hey, lass uns mal 2 Wochen zusammenarbeiten, lass uns mal gucken, was kommt. Und dann nach 2 Wochen haben wir beide mehr gelernt. Wir sind unterwegs und lass uns in das Fahrwasser gehen. Und das ist was ich mir echt wünschen würde. So auch ein bisschen mehr Pragmatismus und sagen, hey, wir gehen mal rein. Wir machen auch, ne, Co-Creation, zum Beispiel auch so einer der, wenn ich zu unserer Historie zurückgehe, auch ein ganz wichtiger. Einfach, wir machen es zusammen. Ne? Schreib nicht seitenlang an Dokumente, was man dann braucht. Und so. Das kennen wir alle, ne? Du hast das Dokument, es ist geschrieben, es ist ausgefüllt. Ein halbes Jahr später fällt dann die Entscheidung. 3 Monate später fängst du dann endlich an. Und dann stellst du fest, okay, das, was da drin steht, entspricht gar nicht der Realität und du fängst wieder von null an. Und im Zweifelsfall ist der Kunde ein paar Wochen oder Monate später unzufrieden, weil er sagt, ich habe doch schon vor 1,5 Jahren angefangen. Wo ist denn der Impact? Da würde ich mir einfach wünschen, hey, mach's doch mal schmaler. Nimm einen kleinen Use Case. 6 Wochen gucken, dass es live ist. Und was ich immer meinen Leuten sage, live ist, Kunde ist drauf. Ne? Also live ist nicht, ich habe es irgendwo laufen und da läuft ein Server und ich kann mich drauflegen, sondern nimm es live und dann lernst du was. Und ich glaube, das haben wir, was mich so ein bisschen umtreibt, das Thema Agilität, also im Gesamtsinne, wie gehe ich Dinge an, ne? Inkrementell, iterativ und sowas, gibt es seit wie viel? 15 Jahren oder sowas. Aber das ist an vielen Stellen ist einfach nicht angekommen. Mach's klein, schneid's runter, probier's aus, lern was. Und wenn du was lernst, nächsten Schritt und dann den nächsten und dann den nächsten. Und dann kriegst du die Geschwindigkeit halt drauf. Und ich glaube, ganz ehrlich, mein Wissen ist noch größer zu machen. Ich glaube, wenn man sich gerade KI und so weiter anguckt, da sehe ich auch gerade ganz viel Diskussion. Ah, welches Tool ist jetzt besser? Ist A oder B besser und sonst was? Und ich sage es dann, ist egal. Es ist echt Schnuppe, welches Tool ihr nehmt. Wichtig ist, fangt heute an, probiert aus, guckt was rauskommt. Und wenn ihr nach einer Woche feststellt, was geht, macht's nichts. Und dann könnt ihr, wenn ihr dann unterwegs seid, dann könnt ihr immer noch sagen, ah ja, gut, Tool A ist es oder Tool B ist es. Aber es ist gar kein Tool-Thema. Und das ist das, was ich mir einfach wünschen würde, sich mehr auch praktisch damit auseinanderzusetzen.
Ich habe von Tom Chi, der war CEO bei Google X und hat jetzt einen großen Investmentfonds gelernt, dass die zuverlässigste Indikation für Startup-Erfolg ist Rate of Learning. Ja, und das hört sich so ein bisschen an, wie das, was du sagst, ne? Also lasst uns einfach mal den ersten Schritt gehen, genauso wie jeder von uns 400 Mal ausprobieren musste, wie das mit dem Gehen funktioniert als kleines Kind. Müssen wir halt auch gehen lernen, buchstäblich. Und das funktioniert nur, indem man es einfach mal tut. Also das ist ein Aspekt. Dann habe ich Ehrlichkeit und Mut gehört. Ne? Das gehört da irgendwie zusammen. Und noch ein Aspekt, Nachhaltigkeit. Kannst du den da noch mal rein erklären in diesen wir sind pragmatisch nach vorne gerichtet und lernen? Wie kommt Nachhaltigkeit dazu?
Nachhaltigkeit könnte, dass Dinge auch Bestand haben. Ne? Also das ist, und dann sagen, ey, wie geht das denn im agilen Umfeld? Haben sie nicht Bestand? Doch, ich habe ein übergreifendes Ziel. Ich will irgendwo hin. Den lokalen Weg gehe ich mal rechts, gehe ich mal links, gehe ich mal hoch, gehe ich mal runter. Das ändert sich. Aber die Nachhaltigkeit sagt, ich habe einen, jetzt will ich nicht Visionen, ne, wieder strapazieren, aber ich habe so einen Nordstern. Das ist die Richtung, in die ich gehen will. Das sind ein paar Dinge, von denen nehme ich an, dass sie zumindest in einem gewissen Zeitraum fest sind auch, dass ich mich auf die verlassen kann. Und das ist, was, ne? Also nicht alle 6, 7, 8 Wochen, 2, 3 Monate eine neue Sau durchs Dorf treiben, die dann komplett in eine andere Richtung geht, sondern nachhaltig. Hey, hier ist unser Plan, da gehen wir hin. Wenn du was lernst, passt du den Plan an, aber das Ziel passt du nicht dauernd an. Und das würde ich mir manchmal einfach ein bisschen mehr wünschen, dass das auch klar ist. Na, und vielleicht am Anfang eher mehr Zeit investieren, sagen, wo will ich denn eigentlich hin? Ne? Nicht, wie komme ich, also viel Diskussion, wie komme ich hin? Und wenn ich das mache, sind es 10 Millionen und hier sind es nur 8, dann ist 8 besser. Vielleicht vorne mal sagen, was ist, warum will ich denn eigentlich dahin? Und dann in diesen Iterationsprozess zu gehen, weil das sehe ich, das fehlt dann halt teilweise. Und dann machst du halt irgendwie einen Test und sagst, hey, der Test war gut, wir haben ein positives Erlebnis, wir wollen den nächsten Schritt machen. Und dann kommst du nicht weiter, weil dann erstmal zurückgeht. Ja, und was machen wir denn jetzt, wenn das erfolgreich ist? Also, das heißt, wir haben jetzt die Elektronenpatientenakte angebunden, okay. Und wir haben die Idee, naja gut, du musst halt den ganzen Prozess möglichst digitalisieren, steigende Gesundheitsausgaben, die musst du möglichst reduzieren, dass alle mehr davon haben. Super. Also EPA ist der erste Schritt davon. Wenn das nächste ist, musst du gucken, was du weiter digitalisierst. Und wenn du dann aber irgendwo bist, wo jemand sagt, ey, jetzt ist die EPA und ich sage, okay, jetzt kannst du das alles digitalisieren. Und jemand sagt, ja, weiß ich gerade gar nicht, das steht gerade bei mir nicht auf der Roadmap oder sonst irgendwas. Ich habe wichtigere Prioritäten. Na, jetzt sind wir wieder beim Punkt, wo ich sage, wenn ein Business sagt, haben wichtige Prioritäten, okay, kann ich ja eine Meinung haben, aber sollte man sich doch vorher überlegen, wie bette ich das Ganze dann ein und nicht sagen, ich mache irgendwas und dann mache ich einen Test und dann sage ich, ja, Test ist erfolgreich, aber ich mache trotzdem nicht weiter. Das könnte ich ja vorher wissen.
Also für mich hört sich das alles an, als würdet ihr den Traum leben. Ihr habt ein verteiltes Startup-artiges Umfeld, arbeitet agil, baut das auf soliden Grundwerten auf und tut das in und für Corporate-Umfelder, die euch mit den notwendigen finanziellen Ressourcen ausstatten, um das tun zu können. Also für mich ist das ein Traum. Ich finde es großartig. Und ich habe wirklich viel gelernt und sehr viel Spaß gehabt jetzt hier in unserer Unterhaltung. Vielen, vielen Dank, Steffen, für diesen bereichernden Austausch heute Morgen. Also bei mir morgen.
Gerne, sehr schön. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für die guten Fragen.
Danke sehr.